D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Pansexuell, metrosexuell, das war alles gestern. Willkommen zu einer gastrosexuellen Sendung. Heute ist man angeblich gastrosexuell. Aber was ist das eigentlich?
Gastro klingt so ein bisschen nach Magen-Darm-Region, also das geht richtig tief rein, ne?
Sex im Restaurant.
So, Gastro, Getränke,
Sex mit Essen.
Ich glaube mal gehört zu haben, dass das Männer sind, die sich total gut mit Kochen auskennen, die Rezepte auswendig kennen, die sich mit Soßen beschäftigen, die da ein richtiges Erlebnis draus machen aus dem Kochen.
Letzteres ist korrekt. Gastrosexuell sind Männer, die schon fast fetischmäßig gerne kochen. Carsten Otte, der hat darüber ein Buch geschrieben. Mit ihm spreche ich über Zentrifugen, besonders cremige Konsistenzen und andere rührende Kochgelüste. Außerdem verrät uns wieder ein D-Radio-Wissen-Hörer von seinem Liebesleben in einer neuen Ausgabe des Liebestagebuchs. Ich bin Till Opitz, willkommen.
D-Radio-Wissen.
Er denkt nur an das eine, ans Kochen, der gastrosexuelle Mann. Der Autor Carsten Otte, der hat ein Buch über leidenschaftlich kochende Männer geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob er denn selber auch gastrosexuell ist.
Ja, das würde ich ja mal meinen, sonst hätte ich gar nicht dieses Buch schreiben können, denn das ist ja der Witz dieses Bandes. Ich schreibe zunächst einmal darüber, dass ich mich da selbst kennenlernen musste. Es war ja im Grunde genommen so, viele wussten, dass ich so extrem koche und ich selbst dachte eine lange Zeit, ich habe einen Hau oder mein Beruf verfehlt oder was auch immer. Und dann habe ich festgestellt, ich bin Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung und die beschreibe ich dann auch in diesem Buch. Und da draußen in der weiten Welt, jedenfalls in Westeuropa, gibt es ganz schön viele Männer, die ich eben auch als gastrosexuell bezeichnen würde.
Jetzt müssen wir mal auf diesen Fetisch etwas genauer gucken. Was bitte ist gastrosexuell? Wie definierst du das?
Gastrosexuell ist im Grunde genommen auch ein Wort, das man mit Augenzwinkern genießen muss. Aber worum geht's? Es geht um Männer, die zu Hause so kochen, als wären sie Profis. Sie orientieren sich an gastronomischen Bedingungen. Das hat dann sehr viel zu tun mit der Technik, die sie nach Hause schleppen. Es geht wirklich um Jungs, die ein bisschen mehr anstellen, als einfach ein Omelett zu machen. Wobei ein gutes Omelett auch eine schöne Geschichte ist. Sexuell deswegen, weil das Verhältnis zum Kochen tatsächlich ein erotisches ist und da ganz bestimmte, ja, sexuelle Dinge ausgelebt werden. Und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Zunächst einmal geht es um dieses orale Vergnügen, Essen in einer ganz anderen Dimension zu erleben. Es geht um ganz besondere Schäume, es geht um Cremes, die tatsächlich sowas wie ein orales Vergnügen bereiten können. Und dann geht es aber auch darum, was man mit diesem Kochen, sagen wir mal, in einer Gruppe in Bezug auf Partnern anstellen kann. Um es etwas platt zu sagen, aber manchmal liegt darin ja auch die Wahrheit, wenn ich ein erstes Date mit einer Frau oder auch mit einem Mann habe und ich erzähle dem oder der etwas von meiner Märklin-Eisenbahn, die ich jetzt nicht habe. Aber sollte ich das tun, habe ich wahrscheinlich eher Probleme, dass das Gespräch weitergeführt wird. Aber wenn ich auf einer Party bin oder bei besagtem ersten Date und dann erzähle ich davon, was ich zu Hause in der Küche anstelle, dann kann ich dir versprechen, dass ich bestimmt das Angebot bekomme, ach komm, das möchte ich auch mal erleben, bekoch mich doch. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin. Das heißt, wir haben ja auch eine zweite Ebene. Vielleicht muss ich fairerweise sagen, ich habe diesen Begriff zwar, sagen wir mal, populär gemacht in Deutschland, ich habe ihn aber nicht erfunden. Denn, und das ist wirklich interessant, es gab eine Studie vom Mars-Konzern, das sind die, die diese Schokoriegel herstellen. Ja. Und die wollten ein Fertigprodukt für urbane, irgendwie wissensbegierige junge Männer auf den Markt werfen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, denn sie haben festgestellt, die Jungs, die sie da anpeilen, die wollen selber kochen. Und die wollen, und das steht dann in dieser Studie auch drin, they want to impress their prospective partners. Und da haben wir genau diesen Punkt. Also die wollen durchaus auch ihre Partnerinnen und Partner imponieren. Und das funktioniert mit Fertiggerichten halt überhaupt nicht. Und sie haben dann diese Typus gastrosexual genannt.
Gastrosexual. Und über Gastrosexuelle und ihre Spielzeuge in der Küche. Da reden wir in dieser Sendung gleich weiter, hier in Eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Carsten Otte, der ist ganz offen gastrosexuell. Er kocht aus Leidenschaft und hat ein Buch darüber geschrieben, über gastrosexuelle Männer. Und darin geht es natürlich auch um gastrosexuelle Spielzeuge. Was für Küchenhilfsmittel sind das?
Naja, das beginnt natürlich bei einem sehr, sehr guten Messer. Man könnte auch sagen, bei einer ganzen Reihe von sehr guten Messern. Und das endet dann möglicherweise bei Hightech-Geräten wie dem legendären Pacojet, einer Kopffräse, die einen Höllenlärm macht und mit der man zauberhafte, samtweiche Sorbets herstellen kann. Dieses Gerät zum Beispiel kommt aus der Profiküche, ist aus einer Profiküche überhaupt nicht wegzudenken, weil man da in wenigen Minuten mehrere Sorbets eben gleichzeitig machen kann. Dazwischen gibt es unglaublich viel. Das ist ja genau das, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch passiert ist in der Profiküche. Sehr viele Geräte aus dem Chemielabor sind in die Küche gekommen, ob das Wasserbäder sind, ob das Zentrifugen sind und so weiter und so fort. Und der technikbegeisterte Hobbykoch, der möchte all das natürlich haben. Ich habe natürlich auch nicht alles, aber ich habe doch einiges.
Was ist zum Beispiel dein Lieblingsspielzeug? Hast du eins in der Küche?
Ah, das kann man so nicht sagen. Es sind auch keine Spielzeuge. Es sind Geräte, die eben unglaublich besondere Dinge herstellen können. Wenn ich so in der Alltagsküche unterwegs bin, und das bin ich natürlich auch, wenn ich für meine Tochter ein Pesto mache oder, ah nee, da kommt der Pacojet auch ins Spiel. Also wenn ich eine Suppe koche zum Beispiel, auch das mache ich, dann kommt es gar nicht auf große Technik an, denn die Basis allen guten Kochens ist ein Verständnis für die Lebensmittel. Tatsache ist, dass es aber gewisse Geräte gibt, die, sagen wir mal, eine neue Dimension erschließen, und da würde ich zum Beispiel mein elektronisch gesteuertes Wasserbad, auch Sous-Vide-Gerät nennen. Etwas, wo ich zum Beispiel ein Rinderfilet vakuumieren kann in einer Plastikfolie mit ganz bestimmten Aromen, mit Ölen. Ich lasse das dann bis zur Kerntemperatur in diesem Wasserbad garen, hole das heraus, appliziere dann noch Röstaromen, indem ich das auf einen unglaublich heißen Grill schmeiße und habe dann das absolut perfekte Steak. Aber ich finde auch mein Räuchergerät, mein Handräuchergerät ist großartig.
Mhm. Wie bildet sich denn der gastrosexuelle Mann dann fort? Also holst du dir das Wissen dann im Netz?
Teilweise. Es gibt natürlich auch klassische Werke, die ich jedem empfehlen kann. Kochbücher, die sensationell sind. Das wohl markanteste Beispiel ist ein Buch, das der ehemalige Chefprogrammierer von Microsoft geschrieben hat, Nathan Meyerwald. Und der Typ hat ein Buch geschrieben, das ist übrigens auch ein Hobbykoch, namens Modernist Cuisine. Das ist ein Brocken mit 23 Kilo. Und der beschreibt wirklich alles, was man über das Kochen wissen muss. Und wenn man das gelesen hat, dann ist man schon wirklich einen Schritt weiter. Es hört ja auch nie auf. Ja? Es gibt immer wieder neue exotische Früchte, die man kennenlernt. Irgendetwas Seltsames, was auf den Markt kommt. Ich habe neulich Seeteufelleber zubereitet. Ich habe schon viele Lebersorten hinter
mir. Das ist ein Fisch, ne?
Ja, Seeteufel ist ein Fisch, in der Tat. Und Seeteufel ist jetzt nichts Besonderes. Man kennt vielleicht noch Seeteufelbäckchen, weil die relativ groß sind und nicht ganz so einfach zuzubereiten sind. Aber dass die Leber auch so sensationell ist, dass sie eben nicht fischig schmeckt, dass man daraus dann auch Terrinen herstellen kann, das habe ich zum Beispiel vor kurzem erst gelernt und direkt in einem Restaurant, und dann habe ich das sofort zu Hause umgesetzt.
Wenn man jetzt als Kerl erste gastrosexuelle Schritte unternehmen will, sich erstmal so die Basics draufbringen, wo würdest du empfehlen anzufangen? Es gibt ja auch zumindest in den Großstädten unglaublich viele Kochkurse, Kochschulen. Ist das ein guter Einstieg?
Finde ich schon, weil da oftmals, sagen wir mal, themenorientiert gearbeitet wird, oder man lernt einfach mal so Basiswissen. Wie funktioniert das mit Fonds? Wie funktioniert das mit Soßen? Wie gehe ich mit Fisch und Fleisch um? Also das, was man schon beherrschen muss. Dann gibt es da natürlich auch spezialisierte Geschichten, also die Exotenküchen oder ganz spezielle Themen, wie mache ich Pasta oder so etwas. Was ich nicht so empfehle, ist der Dauerkonsum von Kochsendungen. Denn meistens geht es da eher um die Präsentation von optisch gut zubereiteten Geschichten. Aber ich glaube nicht wirklich daran, dass man da wirklich das Kochen lernt.
Jetzt mal im Ernst, wenn du schaust darauf, dass die Männer heute eher in der Küche stehen, für die Freundin kochen, um sie vielleicht rumzukriegen, aber vielleicht auch für die Familie. Ist das schon auch ein Stück Emanzipation, was wir da sehen?
Genau, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Man muss ja mal zurückschauen, wann hat diese Entwicklung begonnen. Ich meine, es sind so die 70er, 80er Jahre, die entscheidend sind im 20. Jahrhundert. Das ist die Zeit, wo die Emanzipation wirklich an Fahrt gewinnt und wo die Männer so beginnen, so langsam sich eine neue Identität zuzulegen. Im Beruf, aber eben auch in der Freizeit. Man denkt zunächst einmal an die sogenannte Toskana-Fraktion, die dann angefangen hat, irgendwie echte, authentische italienische Küche zuzubereiten. Und das war schon ein richtiger Schritt, denn davor haben die Männer eigentlich mit dem Kochen nichts zu tun gehabt, es sei denn, sie waren Profis. Ja? Das war schon immer eine Männerdomäne, aber zu Hause, die Privatküche war eine Domäne der Frau. Und das hat sich natürlich geändert, weil immer mehr Frauen jenseits des Haushaltes gearbeitet haben. Sie wollten sozusagen die Berufe auch der Männer erobern. Und diese Entwicklung ist ganz großartig, weil in dem Moment war dieser Ort die Küche verwaist. Und es dauerte dann noch ein bisschen, es gab verschiedene, sagen wir mal, Auf- und Abs, bis die Männer wirklich begriffen haben, das ist eine ideale Ergänzung zum Bürojob. Das ist überhaupt großartig, ein Paradies. Man kann alle seine Sehnsüchte, seine Leidenschaften, ob das jetzt die Technikgeschichte ist, aber auch das Handwerkliche ausleben. Und es ist, und das ist der entscheidende Unterschied, sagen wir mal, zu solchen seltsamen Hobbys wie Rennauto rumfrickeln oder so etwas, es ist gesellschaftlich. Man ist in der Mitte der Familie.
Zusammen mit anderen Menschen, das liebt der gastrosexuelle Mann. Der Autor Carsten Otte bevorzugt deshalb die Küche ganz klar gegenüber einem Hobbykeller.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Leidenschaft kochende Männer, die beschwört der Autor Carsten Otte. Mein Eindruck ist ja, ja, es gibt sie zwar, die Männer, die gerne kochen, tolle Zutaten kaufen und dann wirklich so ein Festmahl auftischen. Aber gleichzeitig gibt es immer mehr Fertigprodukte, Fertig-Currywurst im Supermarktregal, nur noch in die Mikrowelle. Und jede Menge Jungs, die gar nicht gerne kochen. Ich habe Carsten Otte gefragt, wie passt das denn zusammen?
Es heißt ja nicht, dass diese Entwicklung schon sozusagen sich durchgesetzt hat. Das ist immer noch eine relativ kleine Gruppe, die aber enorm wächst. Das sieht man zum Beispiel an den Buchungszahlen in all diesen Kochclubs, in den Kochschulen. Die sind überfüllt, aber Tatsache ist natürlich auch, wir haben die gegenläufige Entwicklung, Fertigprodukte, Fastfood, das ist auch klar, man hat immer weniger Zeit, um sich zu ernähren. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man kommt da schnell an Grenzen. Also wenn man ein bisschen älter wird, würde ich sagen, und dann die ersten Wehwehchen zuschlagen und der Arzt sagt, ja, dauernd Pommes und Currywurst, das ist für die Cholesterinwerte auch nicht so toll, dann denkt man drüber nach. Und vielleicht entdeckt man gerade auch über diesen Gesundheitsweg, dass eine gesunde und gute und ausgefeilte Ernährung viele Möglichkeiten bietet, jetzt nicht nur den eigenen Körper wieder auf Vordermann zu bringen, sondern eben auch das Kochen selbst sehr viel Spaß bringt.
Aber am Ende geht es schon darum, auch wieder die Frauen rumzukriegen, oder?
Naja, ein bisschen schon. Aber ich merke zunehmend, ich kann jetzt irgendwie auch als verheiratete Hobbykoch, nein, nicht irgendwie ständig irgendwelche neuen Mädels anschleppen. Aber tatsächlich gibt es dieses erotische Moment immer noch. Und ich merke das auch, wenn dann irgendwie Gäste bei uns sind zum ersten Mal. Da gibt es so gerade zwischen den Jungs dann oft mal so eine Diskussion. Aber, und das habe ich neulich auch wieder erlebt, das heißt übrigens nicht, dass es nicht auch Frauen gibt, die ungeheuer männlich kochen können. Und das merkt man immer an der Perfektion, an dem Einsatz tatsächlich auch der Geräte, an dem Wunsch, perfektes, sagen wir mal, Food-Design auch zu Hause hinzubekommen. Also man muss das dann auch nicht ganz so streng sehen. Das müssen die Männer auch lernen, wenn sie dann plötzlich bekocht werden von einer Frau zu Hause im häuslichen Rahmen und sehen, hey, das ist nicht nur eine Managerin, sondern die kann eigentlich genauso gut kochen wie ich. Mhm.
Du sagst gerade männlich kochen, das heißt, das ist dann besonders technisch, das ist besonders viel technische Geräte, die zum Einsatz kommen?
Ja, nicht nur, ja auch, aber nicht nur. Ich glaube, wenn ich in eine Privatküche komme, dann kann ich sehr schnell feststellen, kocht hier ein Mann oder kocht hier eine Frau? Und dann kann man in einem zweiten Instanz schon feststellen, kochen die Jungs eher, sagen wir mal, weiblich in Anführungsstrichelchen oder kochen die Frauen eher männlich? Da gibt es natürlich Graubereiche, ist vollkommen klar. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich die Arbeitsschritte extrem penibel zu zerlegen, den Stars der Kochszene nachzueifern, mit einem ungeheuren, ja, technischen, aber auch, sagen wir, Wissensaufwand mit den Lebensmitteln umzugehen und darüber mit großer Freude zu fachsimpeln, kompetitiv zu kochen, da haben wir doch schon ziemlich viel, was sehr männlich ist, oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, erstmal so mal ein ganzes Lamm auf den Tisch zu legen und zu sagen, wenn die Gäste kommen, so, das zerlegen wir jetzt erstmal. Also ich würde schon sagen, dass...
Das hast du schon gemacht?
Ja, selbstverständlich. Ja, weil ich der Meinung bin, es gibt eine wichtige Regel, Respekt vor dem Tier, wenn Fleisch essen. Und die Regel lautet, from nose to tail, also von der Nase bis zum Schwanz, nicht immer nur Filet essen. Wenn Tier, dann kann man alles essen und dann gibt es bei mir natürlich dann irgendwie auch mal Kalbskopf-Chips oder Lammzunge und das ist auch ganz köstlich, wenn man es denn kochen kann.
Jetzt hast du eben schon gesagt, die erotische Geschichte ist zum Beispiel auch die Textur. Ja. Was meinst du damit? Was gibt es da für Texturen?
Na, da würde ich dich mal einladen, bei mir vorbeizukommen, aber ich habe einen Hobbykoch mal gefragt, was für ihn das Wesen, wir haben dieses Gerät vorhin schon mal angesprochen, des Paco-Jets ist und er hat gesagt, mit dem Paco-Jet kann man Sorbets und cremige Konsistenzen herstellen, die auf der Zunge zerlaufen, dass man den Eindruck hat, dass die Engelchen da einen flotten Dreier machen. Dieses Zitat kommt von einem Hobbykoch.
Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt.
Ja, tatsächlich ist das so. Und deswegen wollte ich dieses Gerät auch immer haben und ich habe alle in meiner Umgebung genervt. Und als ich dann 40 Jahre alt wurde, haben alle meine Freunde zusammengelegt und haben gesagt, so, hier hast du das Teil. Und seitdem mache ich genau diese cremigen, diese weichen Konsistenzen. Überhaupt ist das Spielen mit diesen unterschiedlichsten Texturen, mit dem Krossen, mit dem Weichen, mit dem Rauen, mit dem Geligen, das ist natürlich schon etwas, wo die Zunge enorm angeregt wird. Und ähnlich mit den Temperaturen, ganz heiß, ganz kalt, also wenn man zum Beispiel mit Stickstoff arbeitet, da ist eine ungeheure Spannbreite und da wird schon, da werden die Nerven auf vielfältigste Art gereizt und das hat natürlich dann immer eine oral-erotische Komponente.
Kochen hat immer auch eine oral-erotische Komponente, sagt der Autor Carsten Otte. Sein Buch, Der gastrosexuelle Mann, das kostet digital 21 Euro und Oldschool als gebundenes Buch 25 Euro.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Genug über Essen geredet, es ist Zeit für unser Liebestagebuch und Philipp. Philipp erzählt uns vom Liebesleben mit seiner neuen Freundin, die er ja die tolle Frau nennt. Und die beiden haben zwar noch nicht geheiratet, aber sie hatten trotzdem so eine Art Hochzeitsnacht im Hotel. Die ganze Geschichte erzählt euch Philipp selbst.
Ich wurde von einem ehemals guten Freund zu seiner Hochzeit eingeladen und habe natürlich dann auch die tolle Frau gefragt, ob sie mich begleiten mag. Und sie natürlich, ich bin dabei. War ein ziemlich kleiner Kreis, war ein schöner Tag, viel gegessen, viel getrunken. Jedenfalls waren wir gut angetrunken und gegen eins wurde die Hochzeit dann immer lahmer. Und dann ging es auf dem Zimmer rauf, aufs Hotelzimmer. Wir haben halt dort auch noch übernachtet und die dann sofort rumgemacht und ich sie dann aufs Bett geschmissen. Da habe ich dann erstmal ihre Strumpfhose richtig schön aufgerissen, worauf ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefreut hatte. Schon am Morgen, als wir uns zusammen fertig gemacht hatten. Und dann hatte ich dann aus ihrer Tasche so ein Halsband rausgeholt, wo ich dann ihre Augen verbunden habe. Und ja, dann ging es halt dann richtig los. Ich weiß gar nicht, auch richtig lange. Wir waren, glaube ich, über eine Stunde insgesamt dabei. Waren dann auch fix und fertig danach. Mussten dann erstmal zusammen duschen gehen. Da war es dann auch schon irgendwie 3, 4 Uhr, haben noch richtig gut gequatscht. Und wir wussten halt, Frühstück ist nur bis 10:30. Und hat man eigentlich dann gesagt, okay, 10:30, 10 Uhr weggereicht. Einfach nur anziehen, runtergehen, ein paar Sachen reinschmeißen. Und wir haben dann gequatscht, bis wann wir auschecken müssen. Und dann hieß es ja 13 Uhr. Wir so, okay, cool, wir haben noch ein Schwimmbad. Wir gehen ins Schwimmbad. Und dann Bademantel über, erstmal straight direkt ins Schwimmbad. Und dann sind wir halt reingejumpt, noch ein bisschen geschwommen und dann ein bisschen rumgemacht. Und sie hat dann schon ein bisschen Hand bei mir angelegt unter Wasser. Ich bei ihr dann so erstmal so am Popo schön gefummelt. Und da hatte ich dann auf einmal meinen Kopf gehoben und guck dann so nach oben rechts. Oh, eine Kamera. Dann drehe ich sie so halt so ein bisschen, guck nach links oben. Oh, noch eine Kamera. Was ist denn hier los? Und sie hat das, glaube ich, gar nicht am Anfang so mitbekommen, weil sie schon so von den Gedanken her so versunken war. Und dann drehe ich mich einmal komplett mit ihr, so um 180 Grad, und sie hinten rechts nochmal eine Kamera. Ich denke so, hä, 3 Kameras im Schwimmbad? Völlig übertrieben. Und dann dachte ich so, okay, nee, das ist jetzt zu extrem, wenn wir jetzt hier so Sex haben werden. Und zumal das Schwimmbad jetzt uns beiden unbekannt war und wir nicht genau wussten, okay, kommen jetzt irgendwie tagsüber noch Gäste rein. Und dann sind wir zurückgegangen und die hatten zum Glück noch eine Sauna, einen Saunabereich, so mit Dampfbad und ein Erlebnisbad, also Duschen. Und dann sind wir erstmal in die normale finnische Sauna gegangen und da hatten wir nochmal schön Sex gehabt. Es war auch wieder sehr anstrengend, auch bei den Temperaturen, es war auch mehr so ein Quickie. Und ja, sie war immer noch ziemlich rallig, ziemlich scharf und hat sich dann auch relativ flugs bei mir wieder auf den Schoß raufgesetzt. Es war halt mehr so dieses... Ah, lass mich jetzt voll drauf ein, voll entspannt, genieße das. Oder gucke ich jetzt noch passe ich halt auf, ob da jemand kommt und uns erwischt. Und dann war es dann wirklich nach ein paar Minuten soweit, dass dann irgendwelche andere Gäste kamen und wir dann vorsichtshalber, also sie sind vorsichtshalber von mir runtergegangen. Aber die sind gegenüber ins Dampfbad gegangen, also die haben gar nichts mitbekommen. Und dann haben wir die Erlebnisdusche aufgesucht. Dort gab es einmal diesen schönen Eimer, den ich total liebe, so nach einem Saunabad, Eimer ziehen, zack, Wasser. Und da haben wir uns halt schon so ein bisschen gegenseitig rumgespaßt. Also wir sind natürlich dann auch in die Ecke gegangen, ich habe sie dann schön eingeseift. Und ich dann immer wieder, musste ich ja neu drücken, so Tropical Dusche und wegen den Geräuschen und dem Regen. Und ich weiß nicht, also für sie war das dann halt so ein richtiger Blowjob, weil ja, sie war aber voll konzentriert, ich konnte das genießen. Und irgendwann sehe ich dann so links im Augenwinkel bei so einem kleinen Schlitz von ein paar Zentimetern, dass der Typ vorbeigegangen ist. Und dann wirklich einmal kurz rechts geguckt hatte, so im Vorbeigehen, wer das ist und was da getrieben wird. Also, und ja, keine Ahnung, er wird es höchstwahrscheinlich gesehen haben, hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe es der tollen Frau auch erst danach erzählt. Und ja, es war wieder eine ziemlich, ziemlich coole Hochzeitsaktion. Also, ich fand es lustig, dass überhaupt wieder mein zweites Mal Schwimmbad, dass so dazu wieder kam. Und ja, man auch wieder so sieht, okay, das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern sie hat auch wirklich Bock, da mitzumachen. Sie ist da nicht verklemmt und freue mich auch einfach so richtig, richtig doll schon auf die nächste Zeit. Vor allem auf das nächste Jahr Sommer, so 2016. Ah, das wird schon schön.
Philipp und seine Freundin, die sind nach wie vor total verliebt. Da klappt es auch nicht nur intellektuell, auch körperlich. Wenn ihr mal ins Liebestagebuch wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail at deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Nächste Woche ist Inga Hiddenkamp wieder für euch da. Ahoi.
Deradio Wissen.